Herzlich willkommen zum 28. Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick am heutigen Sonntag, den 2. Juni 2024. Wir freuen uns, dass ihr heute nach etwas längerer Pause wieder dabei seid. Und neben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich auch alle meine Co-Hosts heute begrüßen. Schönen guten Abend, lieber Baha, lieber Manuel, lieber Marcel.
Hallihallo.
Guten Abend.
Guten Abend.
Vor wenigen Minuten erreichte uns die bestürzende Nachricht, dass der junge Polizist, der sich dem islamistischen Terroristen in Mannheim mutig entgegengestellt hat und noch Schlimmeres für andere verhindert hat, seinen tödlichen Verletzungen erlegen ist. Unser aller Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich für unsere Sicherheit auch mit ihrem Leben im Einsatz sind. Aus diesem so tief traurigen Anlass werden wir morgen Abend um 20.15 Uhr einen Unions-Bubble-Talk Fokus machen, in dem wir mit dem Polizisten und Kolumnisten Christian Beara über die Sicherheitslage, die besondere Gefahr von Messerangriffen und auch die islamistische Bedrohung in Deutschland sprechen werden. Insgesamt blicken wir aber auf eine ohnehin sehr intensive und dichte Woche auf X zurück und so kurz vor den Europawahlen auf ein politisch höchst angespanntes Umfeld. Gleichzeitig haben wir gesellschaftspolitische Entwicklungen und Kommentierungen, wie wir mit Blick auf die Insel Sylt feststellen mussten, und zudem neuerliche Fluten im Süden Deutschlands, bei denen bedauerlicherweise auch ein Feuerwehrmann im Rettungseinsatz sein Leben verlor. Alles in allem eine undurchsichtige Gemengelage, die wir heute einmal versuchen, aus politischer Unions-X-Sicht ein wenig abzuschichten. Besonders sind uns vor allem Empörungsrituale und die immer gleichen Abläufe zu politischen und gesellschaftlichen Themen untergekommen. Die erste ganz offene Frage daher in die Runde: Was war jeweils euer in dieser Woche intensivstes, diskutiertes Thema auf X? Baha, vielleicht fängst du an.
Verdammt. Jetzt muss ich kurz überlegen, was die größte Empörung war. Vielleicht nochmal sortiert. Also es waren wirklich viele Themen, Daniel, da hast du recht. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, es war viel, aber es war nichts. Ja, es gab jetzt keinen inhaltlichen Fokus, sondern es waren tatsächlich berechtigte, aber teils übertriebene und schwer sortierbare Empörungswellen dabei gewesen. Ich persönlich muss sagen, das am meisten beschäftigt hatte mich tatsächlich gestern diese erneute Kritik, die Robert Habeck in seiner Rede angebracht hat zum Thema 16 Jahre Union, Energiepolitik, Abhängigkeit von Russland etc. Warum? Und vielleicht kann man damit auch dann überleiten zu den anderen Themen, die deutlich, ich sage jetzt mal, intensiver waren, aber das hier geht es ja um, ich sag mal, den politischen Inhalt. Was mich da am meisten genervt hat, ist einfach, es ist immer wieder das Gleiche. Ich dachte tatsächlich, wir haben das vor anderthalb Jahren hinter uns gelassen. Ja, CDU, SPD haben, was die Energiepolitik angeht und vor allem, was die Abhängigkeit von russischem Gas angeht, Fehler gemacht, sehr gravierende Fehler in der Vergangenheit. Die Geschichte ist allerdings deutlich komplizierter. Fragt man sich, wann der Grundstein gelegt wurde, braucht man eigentlich bloß mal in die Archive gucken und in die Geschichtsbücher. Da sieht man Rot-Grün mit Nord Stream 1. Und fragt sich dann, wie kann es eigentlich sein, dass mitten im Wahlkampf der Vizekanzler auf die glorreiche Idee kommt, so ein Thema wieder aufzuwärmen, was einfach Unsinn ist. Ja, und da gibt es ja dieses fantastische Gesetz, gerade den Namen vergessen, pardon, wonach es deutlich mehr Arbeit braucht, Unsinn aus dem Netz wieder rauszuholen, im Vergleich zu dem Aufwand, den es brauchte, um ihn reinzutragen. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, das ist schon belastend, gerade in Wahlkampfzeiten, dass man immer wieder diese Empörungsrituale haben, die meistens mit einem Spin daherkommen, der zwar erwartbar ist, aber man das Gefühl hat, der wird trotzdem aufgegriffen, wieder weitergetragen und dann geht die Debatte von vorne los. Insofern fand ich es sehr anstrengend, deswegen fiel es mir gerade ein. Ich denke, über Sylt etc. werden wir noch sprechen. Was ich ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht thematisieren will und kann, ist die Situation in Mannheim. Da gilt in erster Linie, den Angehörigen des Polizisten alles Gute zu wünschen und für mich an der Stelle sonst zu schweigen.
Dann mache ich weiter. Jetzt hast du mir Habeck weggenommen quasi. Dann würde ich doch noch einen anderen Aufreger aufmachen, auch eher so aus meiner Perspektive heraus. Und zwar, das ist diese, manche würden sagen 360-Grad-Wende, es ist aber eine 180-Grad-Wende des Bundeskanzlers in der vergangenen Woche gewesen. Wir sind ja innerhalb von 16 Stunden von Deutschland gelieferte Waffen und Munition gegen Ziele auf russischem Gebiet eingesetzt werden kann. Dann droht eine Eskalation des Krieges, sind wir innerhalb von 16 Stunden auch nach einem Besuch des französischen Präsidenten hin zu, ja, die Ukraine darf es jetzt doch. Und ich finde das eigentlich auch schon, und die Bubble spielt das ja auch sehr prominent. Wir sehen das ja auch mit Hashtag, SPD einstellig, ja, was ja auch ein bisschen ritualisiert ist, aber natürlich gibt es da einen wahren Kern und der Kern ist einfach, dass wir hier einen außenpolitischen Kurs gerade sehen, einer Bundesregierung, der nicht abgestimmt ist, der überhaupt nicht nach vorne blickt und auch nicht mutig ist, was sehr irritierend ist, weil die Thematik stellt sich ja jetzt auch nicht plötzlich erst, sondern ist ja auch schon wochenlang in der Debatte. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich ja auch schon seit Beginn der Vollinvasion Russlands, dass eben die Waffen nicht eingesetzt werden dürfen. Das ist ja eine freiwillige Selbstbeschränkung der Verbündeten der Ukraine beziehungsweise der Ukraine-Unterstützer. Verbündete wäre jetzt schon wieder zu direkt formuliert, aber der Unterstützer der Ukraine. Und man ist offensichtlich so, dass es keine Konzepte da gibt und dass man sich da dann auch eben diesen Diskussionen hingibt im Social Media. Und das, was jetzt dann mich da in dem Zusammenhang aufregt, man gibt dadurch natürlich auch das Spielfeld frei für die Kräfte von ganz links außen, von ganz rechts außen, AfD, BSW und Linke, die da eben genau reingrätschen und die Leute verunsichern können, ja, und die Leute verrückt machen, dass jetzt irgendwie hier plötzlich jetzt Raketen auf Berlin fliegen oder so, dass irgendwie Atomraketen aktiviert werden in Russland, dass jetzt irgendeine Gegenreaktion kommt, was ja nicht zu erwarten ist, da eben die russischen Streitkräfte ja ohnehin extrem belastet sind durch ihren Krieg in der Ukraine, durch ihren Angriffskrieg. Also das ist etwas, wo die Regierung einfach durch Führungsschwäche eben solchen destabilisierenden Kräften von beiden Seiten den Raum gibt. Und das hatte mich so ein bisschen aufgeregt in dieser Woche. Vielleicht sprechen wir darüber ja auch noch heute Abend. Dann gebe ich mal weiter an Marcel.
Ja, ich war die letzten beiden Tage mit dem Hochwasser in Bayern beschäftigt. Also bei uns hier im Norden, in Unterfranken, sind wir relativ trocken geblieben, aber gerade im Süden, Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz, ist die Situation ja sehr dramatisch. Es wird vom Jahrhundert-Hochwasser gesprochen. Hunderte Leute wurden evakuiert. Tausende Leute haben ihre Keller unter Wasser. Ein Feuerwehrmann ist beim Einsatz tragischerweise ums Leben gekommen. Und die Einsatzkräfte sind durchweg im Einsatz, um die Situation in den Griff zu kriegen. Und was mich dann wirklich gestört hat, sind solche Diskussionen und auch, wie soll ich sagen, ja, empathielosen Takes auf Twitter gewesen, wie hätten sie doch die richtige Partei gewählt, wäre das alles nicht passiert was weiß ich, genau gegen die bayerische Staatsregierung geschossen. Ich meine, man kann natürlich sich den Hochwasserschutz angucken, kann sagen, hätte am Ende mehr gemacht werden können, aber die ganzen Takes, die da gebracht wurden, die fand ich schon relativ krass. Auch das bewusst von grüner Seite die Falschinformation gestreut wurde und auch verbreitet wurde, dass die bayerische Staatsregierung den Hochwasserschutz eingedampft hätte und Mittel aus dem Hochwasserschutz rausgenommen hätte seit 2018, was nachweislich falsch ist, dass man solche tragischen also solche tragischen Vorfälle und Naturkatastrophen dann am Ende nutzt, um noch politisch Kapital daraus zu schlagen, das ist nicht so meine Art und da kämpfe ich dann auch gegen an.
Ja, wenn ich da gleich einsteigen darf, kurz, Daniel, weil das ist auch ein Thema, was mich jetzt auch in den letzten Tagen bewegt hat, weil man muss sich ja mal anschauen. Also wir wissen ja eigentlich, wisst ihr, was im Moment passiert in Bayern? Wisst ihr, wie viele Menschen betroffen sind, wie viele Kellerhäuser überflutet sind, welche Deiche gebrochen sind? Nein, wir wissen noch gar nichts. Wir wissen jetzt, dass ein Feuerwehrmann leider beim Einsatz bei einem kenterten Boot verschüttet ist. Aber wir wissen ja noch gar nichts. Und schon wird das komplett instrumentalisiert. Klimakrise, Hochwasserschutz. Also Klimakrise ist ja das Oberthema. Und Hochwasserschutz ist ja dann schon wieder das lokale politische Thema, wo ich sage, okay, ich habe hier jetzt meinetwegen eine Staumauer nicht gebaut, weil ich das weggekürzt habe. Und deswegen ist jetzt hier vor Ort etwas überschwemmt worden. Wir wissen davon nichts. Oberthema Klimakrise, Starkregenereignisse, ja, nehmen zu. Aber es ist ja nicht bewiesen, belegt, dass das jetzt mit der Klimakrise zusammentut. Und selbst wenn diese Verbindung von ich wähle Grün in Bayern bei einer Landtagswahl und das hätte jetzt diese Katastrophe verhindert, das ist ja auch nun wirklich Politik auf ganz flachem Niveau. Und da muss ich sagen, diese Unmittelbarkeit auch, wirklich die Krise oder die Katastrophe ist jetzt gerade am Laufen. Es geht jetzt gerade darum, Menschen zu retten. Es geht jetzt darum, die Hilfe zu organisieren. Und da wird schon instrumentalisiert. Also ich habe den Eindruck, es wird immer schneller, was in Social Media passiert. Die Empörungswellen, es gibt irgendwie gar keine Barrieren mehr. So, Daniel.
Nee, du hast absolut recht, Manuel, aber ich würde vielleicht sogar mir die Frage stellen, wird es vielleicht sogar irrelevanter, was ja eigentlich gut ist? Also du hast recht, es wird schneller, es sind immer die gleichen Abläufe, du hast die gleichen Debatten, du hast die Instrumentalisierung. Aber wenn wir jetzt einmal rauszoomen und auf die aktuellen Umfragewerte schauen oder generell auch auf unsere, ich sage jetzt mal, wie einfach was wir so erleben in unserem Umfeld, dann habe ich das Gefühl, dass wir inzwischen das fast ausschließlich zur, ja, zum Entertainment betreiben für uns selbst, weil ich glaube schon, dass es gar nicht mehr diese Relevanz draußen hat. Also Empörungswellen hatten mal, wenn ihr euch erinnert, vor 2, 3, noch vor mehr Jahren, hatten die tatsächlich einen Impact. Ja, also es begann bei Twitter, es wurde in die Leitmedien getragen, jeder hatte sofort seinen Kommentar. Und ich meine, wir sprechen gleich über Sylt. Dort würde ich sagen, das ist eine Ausnahme. Dort hat es tatsächlich wieder stattgefunden und zwar maßlos übertrieben. Aber bei extrem vielen Debatten habe ich das Gefühl, es schwappt nicht mehr über. Und das finde ich grundsätzlich gut, um einfach mal einen positiven Gedanken reinzubringen. Also ich glaube, dass inzwischen die Twitter-Debatte kaputt gespielt ist, in dem Sinne, dass sich auch Journalisten oder Meinungsmacher, die, sage ich mal, über deutlich mehr Reichweite verfügen und die richtigen Kanäle, dass die sich dreimal überlegen, bevor die auf einen Empörungszug aufspringen. Und das finde ich grundsätzlich nicht falsch. Ja, also einfach mal so ein These in den Raum geworfen.
Ja, Baha, ich greife das direkt auf, bevor ich dann auch wirklich zu Sylt rüber wechseln will. Ich widerspreche dir da an der Stelle nicht in dem Punkt, dass die Empörung beziehungsweise diese Spillover-Effekte so stattfinden, dass wirklich aus einer Twitter-Empörung ein politisches Momentum wird. Ich stelle aber schon fest, und interessanterweise war es der Liberal Mut-Account, den sicherlich viele von uns hier auch kennen, der einfach mal den Take diese Woche gebracht hat. Es ist eigentlich ganz egal, was auf der Welt passiert. Entscheidend für Nachrichten ist nur noch das, was auf Twitter vorher stattgefunden hat. Und ich glaube, da erleben wir eigentlich eine weitaus stärkere Zuspitzung auf das, was auf Twitter in der politmedialen Bubble diskutiert wird, für alles, was thematisiert wird. Zumindest innenpolitisch.
Meinst du nicht, Daniel, dass das auch so ein bisschen jetzt daran liegt, weil es irgendwie sonst politisch auch gerade wenig zu berichten gibt? Also ich meine jetzt gut, jetzt kommt erst wieder eine Sitzungswoche und dann kommt eigentlich auch schon wieder fast die Sommerpause. Also Haushalt wird jetzt noch spannend, aber da gibt es ja auch keinen Vollzug. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wir sind so im halben Sommerloch schon, was wir, glaube ich, auch schon vor 3 Wochen irgendwie gesagt haben. Also man muss ja Blätter und Webseiten füllen, ja, mit Worten. Und da ist natürlich dann, was Liberal Mut oder ich glaube, das ist jetzt der Kalifat-Dieter oder der Diesel-Dieter.
Das Handle ist trotzdem Liberal Mut, wenn ich das
richtig okay, weiß. Okay, gut. Ich gucke immer nur nach vorne, nicht nach hinten. Aber also das ist durchaus richtig jetzt gewesen in der letzten Zeit. Es wurde sehr viel rübergeschrieben. Wir haben das ja auch gesehen an Frau Charlotte Merz, ja, wo das Thema ja dann irgendwie am fünften Tag noch gespielt wurde vom Spiegel und vom Stern. Also ich glaube, da ist einfach, sonst wären da Zeilen leer geblieben. Ich glaube, das ist dann eher so die Sache gewesen. Aber naja, wir können ja mal schauen, wie es sich jetzt weiterentwickelt.
Gut, also wir halten die Thesen mal fest. Ich wollte jetzt noch zu dem kommen, was mich auch wirklich persönlich am meisten aufgeregt hat. Das war einerseits die noch nachgerückte Sylt-Debatte und alles über das Lied von Gigi D'Agostino, aber vielmehr eigentlich in dem Zusammenhang dann erneut, dass Armin Laschet so im Fokus stand mit einem sicherlich verunglückten Satz in diesem Interview, wo ich mich allerdings auch wirklich gefragt habe an der Stelle, dass jeder, der ihn kennt und jeder, der weiß, dass es ein Live-Interview war und dass das einfach unglücklich formuliert ist. Und dann hieß es, er hätte es mit seinem Tweet danach noch schlimmer gemacht, weil er angeblich gefordert hätte, dass alle, die irgendwo auch in Universitäten oder Ähnlichem auftreten und Sachbeschädigungen vornehmen und Antisemitismus von sich geben, dass die eben auch öffentlich geächtet gehören wollen. Also ich habe es von vornherein anders verstanden. Ich bin jetzt selber auch Rheinländer und weiß, wie manchmal unsere Satzkonstruktionen schiefgehen können. Aber der Punkt, der mich daran wirklich aufgeregt ist, ist, dass wir plötzlich eine Metadebatte darüber hatten, in Relation zu dem, was wirklich an antisemitischem Mob in unseren Universitäten möglich ist. Und gerade ja heute hat, glaube ich, der Tagesspiegel nochmal aufgedeckt, dass jetzt auch noch klar ist, dass die Polizei die Universität sogar im Vorfeld über den antisemitischen Mob informiert hat und die Uni-Präsidentin an der HU es trotzdem zugelassen hat. Und mir ging dann diese Metadebatte um, wer hat sich jetzt wie geäußert, viel zu sehr um die einzelnen Gefühle und Interpretationen, als dass es wirklich eine konzentrierte Ächtung in dem Sinne und auch eine konzentrierte Verurteilung über diese antisemitischen Ausfälle an Universitäten, wie auch damals zur Kalifatsdemo etc. Nicht gegeben hat. Und das war das, was mich wirklich aufregt, weil dieses Thema ist halt etwas, was also mich sowieso umtreibt. Aber da fand ich einfach, hat sich Twitter und haben sich viel zu viele Accounts in eine ganz seichte, sehr weit abwägende Position begeben, ohne irgendwo Position zu beziehen. Und da muss ich sagen, diese Metaebene bei diesen Empörungsritualen mittlerweile geht mir persönlich noch mehr auf den Keks, als das, was dann jeweils einmal passiert ist und einmal hoch und runter gespielt wird. Das andere, beispielsweise so eine Aktion wie das SPD einstellig und so, wie du schon sagtest, Manuel, da hat es einen Twitter-Effekt, da hat es einen Moment, da hat es eine Idee, um einfach Kritik deutlich zu machen. Und da finde ich, ist das einfach eine gelungene Aktion. Aber diese Diffusion über die Themen in dem Moment, wo jeweils eine Deutungshoheit gewonnen werden will, das ist etwas, was mich in der letzten Woche massiv umgetrieben hat. Und das führte dann eben bis hin auch nach Mannheim, wo ich das auch von vielen Politikern so erlebt habe, die Tweets geschrieben haben, wo eine unglaubliche Abgewogenheit da sein musste, um bloß kein falsches Wort zu haben, um dann nicht einen Shitstorm, der eben wieder nur auf dieser Metaebene stattgefunden hätte, auszulösen. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber das war für mich das, was mich eigentlich am meisten umgetrieben hat, sowohl bei Sylt wie beim Antisemitismus, wie bis zum Schluss dann bei Mannheim.
Ich finde es einen interessanten Gedanken, würde da auch gerne nochmal drauf bleiben, weil ihr habt jetzt gerade auch, oder Manuel, du hast jetzt auch nochmal den Gedanken gebracht, Sommerloch, und ich gebe dir auch recht, Daniel, das ist schon wichtig, was hier passiert im Punkto, wie eine Debatte geprägt wird oder wie sich Menschen Meinung bilden, die die Themen auch weitertreiben. Gerade mit Blick auf Mannheim, muss ich sagen, habe ich dann doch tatsächlich heute ein sehr, sehr gutes Kommentar gelesen und nochmal repostet, was das auch trifft. Das war von dem Wolf Lotter, der hat geschrieben, frisch gestorben und schon ideologisches Kleingeld für manche, ekelhaft. Und ich fand da einfach, das war so ein, es war einfach so treffend, weil nicht nur Mannheim, sondern jetzt gehe ich wieder zu den anderen Themen zurück, was du dort erlebt hast, war natürlich, dass jede Debatte, die wir hatten, ob das jetzt Sylt war oder ob das, es waren so viele Themen diese Woche, dass also ich glaube, niemand hat mehr durchgeblickt. Vielleicht mache ich es nochmal anders. Ich glaube, dass wir gerade in so einer Phase sind, wo eigentlich Wahlkampf ist und viele sich wie Wahlkämpfer verhalten, also ich tue es zumindest, mit Blick auf Europa. Und gleichzeitig hast du aber das Gefühl, du führst irgendwie Wahlkampf um irgendwas nicht Greifbares. Es gibt keine harten Themen. Das Thema, was die Menschen in Europa oder was unsere Parteien gerade im Europawahlkampf treiben, ist hauptsächlich gegen rechts oder gegen Rechtsruck oder was auch immer. Also es ist so substanzlos, so
beliebig, ja, und so. Das war die einzige Debatte, die wir europapolitisch hatten. Absolut. Und das ist auch der einzige Angriff, der irgendwie auf Ursula von der Leyen oder die EVP kommt.
Genau. Es ist genau das. Und deswegen glaube ich auch, letzter Punkt dazu, dass wir gerade so das Gefühl, vielleicht hatte ich gerade so das Gefühl, eigentlich verfängt gar nichts mehr draußen, was wir hier diskutieren. Aber vielleicht ist es auch einfach, dass hier nichts diskutiert wird. Und wenn es dann halt mal wirklich was Griffiges ist, was debattiert wird, dann landet es halt auch außerhalb dieser Bubble oder dann prägt es halt. Aber in Wirklichkeit befinden wir uns wie in so einer Art, ja, im Auge quasi des Hurricanes, ja. Also eigentlich ist es total chaotisch, es kommt uns bloß so ruhig vor wie eine Sommerpause, aber die Wahrheit ist, es gibt einfach gerade überhaupt gar keine Themen, die zu debattiert sind, und deswegen flüchten sich alle so auf eine Metaebene und wollen halt nur noch Haltungen diskutieren. Und so ist die gesamte letzte Woche geprägt. Eigentlich nur Haltungsdebatten, ja, und nichts von den Sachen, die hier diskutiert werden, hat irgendwie einen unmittelbaren politischen Effekt. Also es gibt keine Handlung, keine Maßnahmen, die daraus resultieren. Ja, es ist jetzt natürlich sehr pauschal. Aber ich glaube schon, dass wir gerade in so einer Art, ja, Irrelevanz feststecken, was unsere Debatten angeht.
Ich weise in dem Zusammenhang jetzt für alle, die auch später in den Space gekommen sind, nur noch mal darauf hin, wir klammern bei all diesen Beobachtungen jetzt die Geschehnisse in Mannheim und um den ermordeten Polizisten jetzt an der Stelle einmal aus, weil wir dazu morgen Abend um 20.15 Uhr einen eigenen Podcast, einen eigenen Space mit Christian Beara zusammen machen werden. Nur damit jetzt keiner denkt, wir würden da jetzt bewusst irgendwas ausklammern wollen oder so. Das nur noch mal gesagt. Ich glaube, Manuel wollte was sagen.
Ich wollte Baha zustimmen, weil ich habe jetzt auch gerade so überlegt, tatsächlich, mir fällt jetzt auch keine substanzielle Debatte ein. Wir haben uns noch aufgeregt über die Autismusaussage von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das war auch noch so ein europapolitischer Aufreger. Und dann die Haltung von Frau von der Leyen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den europäischen Reformern und Konservativen. Wobei da auch eigentlich alles ja klar ist, aber da ging es ja
dann. Ja, aber da ging auch alles durcheinander am Ende wieder. Da saß auf einmal Le Pen bei den EKRs, obwohl die in der Idee ist und so. Also das war völlig absurd.
Ja, genau. Und wir haben plötzlich eine Brandmauer, obwohl es keine Koalitionsregierungen auf Europaebene gibt. Also jetzt, wo du es sagst, Barat, tatsächlich, mir fällt wirklich jetzt keine Debatte ein, die nicht irgendwie nur von Haltungsnotenvergabe geprägt ist.
Ich kann dir eine sagen, Manuel. Der Kanzler, ja, behauptete, er sei der wirtschaftsfreundlichste Kanzler, den es je gegeben hat. Das war die Substanz dieser Woche. Ich meine, du musst erst mal darauf kommen. Ja. Also wie weltfremd musst du unterwegs sein,
um aber so. Aber ist das nicht auch mehr eine Haltung als Realität?
Ja, wahrscheinlich. Es war auch eher Witz, Entschuldigung.
Aber so aus dem Nichts heraus ist es schon sehr merkwürdig für einen Bundeskanzler, wenn es dann wenigstens irgendwie jetzt einen konkreten Anlass gegeben hätte, irgendwie neue Wachstumszahlen, Entscheidung eines ausländischen Investors, gesunkene Arbeitslosenzahlen etc. Also, oder irgendwie ein Lob auch aus der Wirtschaft. Nur aus der Wirtschaft habe ich jetzt heute auch wieder gelesen, der Mittelstand ächzt. Also, naja, da geht Eigen- und Fremdwahrnehmung beim Kanzler wohl deutlich auseinander. Aber ja, was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wenn wir über diese Woche dann reden, ist ja aber auch, wieso sich die Aufmerksamkeit verteilt, so zu unterschiedlichen Themen der unterschiedlichen Player. Also zu Sylt waren ja sehr viele, wenn ich das mal ketzerisch reinrufen darf, waren ja sehr viele sehr schnell, sehr laut. Und sie sind jetzt im Laufe der Woche bei so anderen Themen sehr leise gewesen. Also das ist mir auch aufgefallen. So auch der ein oder andere journalistisch betriebene Account bei Twitter war dann doch auch sehr leise, was jetzt auch in der zweiten Wochenhälfte Themen angeht, jetzt das Hochwasser oder meinetwegen auch die Geschehnisse in Mannheim. So. Also da gibt es ja auch so ein Koordinatensystem anscheinend. Und übrigens auch umgekehrt. Ich möchte das ausdrücklich der Fairness halber hier sagen, auch umgekehrt. Also ich habe sehr genau in den letzten Tagen beobachtet, wie sich so die Bubble bewegt. Und es haben sich auch sehr viele jetzt zu Mannheimer Geschehnissen geäußert, die bei Sylt eher doch etwas zurückhaltender waren. Wobei man jetzt natürlich, ich muss aufpassen, dass ich hier keine Gleichwertigkeit herstelle, weil qualitativ sprechen wir hier über zwei ganz unterschiedliche Vorkommnisse. Aber dennoch muss ich sagen, so der ein oder andere ist doch jetzt, war vorher aktiver und ist es jetzt nicht. Und der andere ist, war früher aktiver und ist es jetzt ebenfalls nicht. Also wie ist da bei euch die Wahrnehmung?
Also, wenn ich jetzt mal Mannheim und das Hochwasser ausklammern will, weil das sind Geschehnisse, die natürlich erstmal immer alles überschatten und auch überschatten müssen, das ist ganz klar. Aber mal davon abgesehen, wir sind eine Woche vor der Europawahl, also wir sind in der Hochphase des Wahlkampfs eigentlich, waren wir im Grunde auch schon letzte Woche, als intensiv über Sylt diskutiert wurde. Und was macht man? Man diskutiert solche Sachen wie Sylt. Das ist ja auch okay, dass man das diskutiert und dass das auch in der Öffentlichkeit ankommt. Aber wir sind in der heißen Wahlkampfphase und irgendwie fehlt nie irgendwie so dieses Wahlkampfgefühl, das man sonst hat vor irgendwelchen Wahlen, dass die Parteien sich auch gerade in den inhaltlichen Fragen auseinandersetzen. Ich meine, wir haben ja Probleme und Punkte, die wirklich auch anstehen. Also ich meine, wir müssen europäisch gucken, wie wir die Wirtschaft wieder ordentlich ins Laufen bekommen. Die Migration ist ein Riesenthema, das europäisch gelöst werden muss. Wir haben jetzt auch eine AfD, die selbst den Rechten in anderen europäischen Staaten zu rechts ist. Ja, das sind ja alles Themen, die könnte man auch heiß diskutieren, aber man versteift sich dann irgendwie auf andere Themen und pusht die dann auch in den sozialen Medien, nicht nur in den sozialen Medien, auch in den Printmedien und so weiter. Und der Wahlkampf kommt irgendwie nicht durch. Wie gesagt, Mannheim und Hochwasser mal ausgeklammert, das sind Themen, die ohnehin alles überschatten würden. Aber was wir die letzten beiden Wochen da erlebt haben, finde ich schon bemerkenswert in einem Wahlkampf und in einer heißen Wahlkampfphase.
Ja, das kann ich auch von der Straße bestätigen. Ich war jetzt ja auch unterwegs am Stand, am Wahlkampfstand, wie viele wahrscheinlich von euch auch in der letzten Woche und diese Woche. Und also die Leute kommen, sind da, aber also es ist wirklich nicht vergleichbar mit einer Bundestagswahl. Man führt doch eher wenig Gespräche. Die Stimmung ist relativ gut, relativ schlecht. Man kann es nicht wirklich fassen, ist mein Eindruck, aber ich berichte natürlich nur aus Berlin-Mitte. Insofern, ja, also der Wahlkampf ist doch ziemlich, ziemlich ruhig dafür, dass es jetzt noch genau 7 Tage bis zur Stimmabgabe ist. Ja, also auch auf der Straße, nicht nur bei uns jetzt hier im digitalen Raum, sondern eben auch im realen Leben.
Ist es vielleicht so eine Art, ich weiß es nicht, ist es vielleicht so eine Art Dankbarkeit gewesen von einigen, also thematisch eine Dankbarkeit, weil ich hatte schon das Gefühl, als du dieses Sylt-Video hast, und ich glaube, wir brauchen hier nicht darüber diskutieren, wie dermaßen dämlich dieses Video war und diese Sprüche dort, und ich würde lügen, wenn ich sage, das habe ich das erste Mal gesehen, sondern quasi in der Kindheit damit aufgewachsen, dass da die Gruppe von Leuten neben dir steht und das brüllt. Also gerade jeden Männertag in Dresden an der Elbe war das so gang und gäbe. Das heißt nicht, dass es gut ist, ganz im Gegenteil, es ist einfach völlig kaputt. Aber was da einige draus gemacht haben, war schlicht Also ich glaube, sie war richtig dankbar. Sie haben so gelächzt danach, endlich wieder was zu haben, wo man irgendwie gegen Rechtsextremismus aufstehen kann, die Demokratie bewahren kann und so. Also es war auf einmal so, dass man wirklich diese, ich kann es gar nicht anders sagen, diese Trottel dort, die in dem Video waren, dass man die jetzt natürlich an den Pranger stellen konnte, weil man sagen konnte, oh, ja, hier ist er, der böse Rechtsextremismus, ich kann ihn greifen. Also ich habe ganz andere Gestalten vor Augen, wenn ich an solche Sprüche denke, aber muss auch gestehen, dass das, was ich dort gesehen habe, ich muss schon fast darüber lachen, so dumm war das. Und trotzdem glaube ich, dass viele, gerade aus dem linken Lager, einfach dankbar waren, dass sie endlich mal wieder was hatten. Nach Wochen der Dürre konnte man endlich wieder Haltung bewahren und konnte dann Sachen hochziehen und konnte Cover damit füllen. Und das war dann einfach, es gab wieder diesen Moment, wo du wusstest, überdreht. Ja, und dieses Überdrehte, ich dachte so, die ersten 24 Stunden sauber, zack, drauf, muss man auch mal eine klare Meinung dort vertreten. Und dann war es völlig überzogen. Und als man das dann in Vergleich gesetzt hat, und du hast ja gesagt, Daniel, zu den Protesten, die man an den Universitäten in Berlin allein sieht, also diesen blanken Antisemitismus, den du dort hast, und den Umgang damit, ja, also es hat auch nichts mit Whataboutism zu tun. Es geht einfach darum, dass es da Welten gibt bei einigen Akteuren, wie sie das ein oder andere bewerten. Und das wurde dann halt richtig sichtbar und ich glaube schon, weil viele überdreht haben und weil sie halt dankbar waren. Sie waren dankbar, dass es endlich wieder was gab, was sich ideologisch ausschlachten konnte, wo man seine eigene Welt bestätigen kann oder das eigene Weltbild letztendlich nach draußen tragen konnte und sagen konnte, ha, ich habe es doch schon immer gewusst. Und was Also wenn man nach diesen Regeln lebt, dann passiert doch Folgendes. Man springt einmal auf den Zug auf, 24, 48 Stunden, versucht alles rauszuholen, was nur geht, um dann möglichst Futter zu haben für die nächsten trockenen 3, 4, 5 Wochen, Monate, was weiß ich, und sich halt wieder wegduckt, wenn es ein Thema gibt, was einen letztendlich jetzt nicht dienlich ist. Und das ist schon ein Muster. Ich glaube, das ist einstudiert, das betreiben alle. Und ja, es macht müde, es ist anstrengend. Aber ich glaube, gerade wenn der Wahlkampf keine Inhalte zur Debatte bietet, dann flüchten sich viele genau in diese Momente und in diese, ja, überspitzte Empörung.
Ja, ich würde dir zustimmen und vielleicht mit einem kleinen Punkt noch davor, um die Brücke vielleicht zu dieser Lücke zu schlagen, die Europa und der Europawahlkampf mit sich gebracht haben. Wir haben bei allen erlebt, dass, wenn man auch mal ehrlich die Wahlprogramme nebeneinander legt, dass die Ziele ja in der Regel alle ziemlich austauschbar sind. Wir diskutieren dann einmal über Verbrennerverbot, wobei wir da auch schnell bei der Metadebatte waren, ist es überhaupt ein Verbrennerverbot oder ist es ein Verbrenner aus oder darf er dann erst nur nicht mehr zugelassen werden? Was auch immer. Alle Debatten um europäische Themen waren von allen Parteien, das habe ich sowohl bei der SPD als auch bei der FDP erlebt, immer von dem Moment ausgegangen, dass die Leute sowieso nicht wissen, was da in Europa passiert. Die FDP hat sich freudig dahingestellt und gesagt, das Verbrenner aus sei eine Idee von Ursula von der Leyen gewesen, um die CDU anzugreifen. Da muss man dann zu wissen, die Kommission macht einen Vorschlag aufgrund der Mehrheit, die irgendwie im Europäischen Parlament zu erreichen ist. Im Endeffekt aber muss man feststellen, dass das jetzt gültige Gesetz zum Verbrenner aus beispielsweise ist von Renew Europe eingebracht worden. Da stand das drin und Renew Europe sind die Liberalen im EU-Parlament, wo auch die FDP zugehört. Und die haben am Ende auch zugestimmt, nur nicht die deutschen FDP-Abgeordneten. Allerdings hat auch die gesamte EVP-Fraktion nicht zugestimmt. Die FDP hat aber trotzdem die letzten 5 Wochen nichts Besseres zu tun, als ständig zu sagen, die CDU hätte für das Verbrenner aus auf Europaebene gesorgt. Stimmt einfach nicht. Das Gleiche hat die SPD versucht mit dem Rechtsruck. Da war es dann dieser etwas sehr einseitige Spiegelartikel, der plötzlich auftauchte, wo es 360 Abstimmungen gegeben hätte, in denen die EVP zusammen mit EKR und ID abgestimmt hat. Warum der Spiegel nicht untersucht hat, dass auch die anderen Fraktionen regelmäßig mit EKR und ID, also den noch rechteren als EVP, abgestimmt hätten oder haben, habe ich dann auch nicht verstanden. Aber auch da hat die SPD einfach versucht, mit dem Unwissen der Leute zu spielen und diesen Rechtsruck klarzumachen. Ich musste dazu aber einen ewig langen Tweet schreiben, um das überhaupt mal einzuordnen, weil diese gesamten Prozedere auf europäischer Ebene so kompliziert sind. Und wenn ich mir dann überlege, dass alle Parteien sich einig darin sind, dass Europa wieder einfacher, direkter und in gewisser Weise auch kleiner werden muss, erleben wir, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren auf europäischer Ebene, wie wir das umgesetzt bekommen. Und dementsprechend hatte, glaube ich, auch gar keine Partei mehr ganz großes Interesse daran, diesen Kosmos Brüssel, der es wirklich ist, da muss man sich auch nichts vormachen, überhaupt noch zu erklären. Weil wenn man mal auf die Straße gehen würde und fragt, liebe Leute, wisst ihr, was der Trilog auf europäischer Ebene ist? Da werden die Leute vielleicht an Schokoriegel denken. Also das ist schlichtweg ein Kosmos, der für sich alleine steht. Und da lag dann jede Menge freier Platz für Empörung und für einzelne Themen. Und dann reden wir mal über Sylt, gerade im Kontext, was alles danach passiert ist in anderen Dingen. Wir haben erlebt, dass eine Gesellschaft komplett freidrehte, bis hin zu den Staatsspitzen, weil sich sowohl der Bundeskanzler, sowohl der Bundespräsident und auch noch die Bundestagspräsidentin dazu geäußert haben, zu einem Vorgang, der ein Cover auslöste beim Stern mit Champagner-Nazis und bis überhaupt mal eine differenzierte Stimme oder Diskussion aufkam. Ich beispielsweise fand am vergangenen Freitag den Podcast von Augstein und Blome ganz spannend dazu, in dem nämlich Augstein, der jetzt ja nun mal wirklich ein dezidiert Linker ist, gesagt hat, wir erleben doch eigentlich gerade mit diesen Videos, dass wir eine Jugend haben, in die nicht nur links-popkulturelle Einflüsse da sind, wie das mit Che Guevara-T-Shirts und Karl-Marx-Anbetung und was weiß ich nicht immer schon passiert ist, sondern wo jetzt eben auch rechte Thesen Einfluss nehmen. Und das fand ich eine sehr spannende These, an der man sich wirklich mal aufhängen könnte, inwieweit man das abschichten muss, inwieweit man da differenziert rangehen muss, anstatt mit dieser Riesenkeule bis eben zu den Staatsspitzen hinaus einfach auf, ja, Deppen, wie du sagtest, Baha, aber eben auf feiernde Jugendliche, die von einem, und auch davon sprach Twitter ja ausgiebig, von einem, memifizierten Lied gesprochen haben. Und dass wir jetzt auch schon wieder so weit sind, dass, ich glaube, heute hat die UEFA bekannt gegeben, dass Gigi D'Agostino während der EM nicht gespielt werden darf. Es ist alles völlig absurd, weil im Endeffekt kann jedes Lied umgedichtet werden. Und wir werden dieses Meme als Song nicht mehr eingefangen kriegen. Und anstatt da jetzt mit Verboten zu agieren, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, man müsste das Thema so weit runterkochen, dass sich dieser Trend irgendwie auch wieder ausschleicht und dann muss man darüber reden, was eigentlich extreme Narrative im normalen Alltag selbst mit popkulturellen Elementen eigentlich auslösen. Und da sind dann wiederum auch Schulen und Ähnliches gefragt.
Ich will da 2 Punkte vielleicht mal aufgreifen, die du gerade angesprochen hast, Daniel. Angefangen mal bei der Diskussion über den Verbrenner, also jetzt nochmal kurz auf Europa zurückzukommen. Ich muss es nochmal sagen, wir sind eine Woche vor der Europawahl und dann wird das Für oder das Wider zum Verbrenner, dann zum großen Wahlkampfschlager von allen Parteien. Ja, das finde ich schon, ich weiß nicht, eine Woche vor der Europawahl ziemlich mager, muss ich insgesamt sagen. Bei den Herausforderungen, die Europa insgesamt hat. Und als Europäer muss ich sagen, es ist mir einfach zu wenig, zu kleinteilig und mir fehlt insgesamt die Debatte über Europa, wie die einzelnen Parteien, da nehme ich uns auch nicht raus, wie die einzelnen Parteien Europa in den nächsten Jahren aufstellen wollen. Und dann, um jetzt die Brücke nach Sylt zu bekommen, wobei, da gibt es keine Brücke, da gibt es einen Damm oder ich weiß nicht, wo der Zug drüber fährt, egal, ich war noch nicht da. Ja, dann haben wir solche Themen und machen nichts anderes wie eine Woche lang über da irgendwelche Idioten zu diskutieren, die so blöd sind, ein Video zu drehen, während sie so einen Unsinn singen und das auch noch online zu stellen. Ja, das ist ja an Dummheit kaum zu überbieten. Was man aber auch dazu sagen muss, und wir hatten es doch mit Laila vor einem Jahr, müsste es gewesen sein, ja. Die große Diskussion, dass gewisse Festveranstalter, ich glaube, es war Würzburg, das Lied verboten hatten. Und was kam am Ende dabei raus? Ja, was bei Gigi D'Agostino jetzt ja auch passiert ist. Ich glaube, Gigi D'Agostino ist in den Charts ziemlich wieder weit oben, was ich so mitbekommen habe. Und es war mit Laila damals sehr ähnlich. Jedes Kindergartenkind konnte am Ende dieses Lied singen. Unser Kleiner konnte alle Strophen auswendig am Ende, ja? Und nicht, weil wir es mit ihm gehört haben, sondern weil es im Kindergarten rumgegangen ist und so weiter, ja? Und hier haben wir jetzt ein Lied, wo Ausländerhass zum Thema gemacht wird, über einen Ohrwurm, der ziemlich eingänglich ist, ja? Und man macht jetzt denselben Fehler wie vor einem Jahr, indem man es so verbreitet, ja, dass das Ganze dann wieder salonfähig wird und auch bei Leuten ankommt oder ins Ohr geht, bei denen man es eigentlich nicht drin haben will. Und ich verstehe es nicht, wie man denselben Fehler, den man damals gemacht hat, einfach wiederholen kann, ohne irgendwas daraus gelernt zu haben.
Runterkochen ist mein Stichwort. Ich würde gerne anschließen, Marcel, ich bin dir dankbar, dass du jetzt nochmal gesagt hast, dass du nicht auf Sylt warst, weil es hieß ja auch, dass ein CSUler da gewesen wäre, allerdings vor einem Jahr.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Gut, ich bin beruhigt, vielen Dank. Aber daran sieht man ja auch schon, was da versucht wurde, für einen Spin zu drehen, um irgendwie eine Verbindung zur CSU herzustellen. Und Daniel, du hast ja gesagt, runterkochen. Ich musste ja wirklich lachen, als ich dann, ich glaube, es war am Dienstag, die Eilmeldung aufs Handy bekam, dass irgendwie bei einem Schützenfest in Obertupfingen drei Schützenbrüder irgendwie dieses Lied angestimmt haben und jetzt da die Polizei und der Staatsschutz ermittelt. Also wirklich ein Ereignis, wo wir haben ja immer die Debatte, ein regionales Ereignis oder hat es bundespolitische Bedeutung? Und hier muss man wirklich sagen, jetzt noch nicht mal ein lokales, berichtenswertes Ereignis. Man muss eben auch, und da kommt jetzt, Achtung, Einschub, Medienschelte, da finde ich, sind Journalisten auch immer wieder aufgefordert, Diskurse zu versachlichen, herunterzukochen, Argumente gegen und pro darzustellen und sich nicht gemein machen mit der Sache. Eine eigene Meinung natürlich dürfen sie haben, sollen sie auch haben, müssen sie haben. Aber da sind wir sehr wieder auch in Kampagnenjournalismus verfallen. Ich denke da an zwei Cover großer deutscher Nachrichtenmagazine. Insofern muss ich da sagen, auch und was die Charts angeht, ein Gedanke dazu. Ja, das hat man ja, sehen wir jetzt irgendwie, das ist irgendwie bei Spotify auch sehr hoch und unter den Top 3 auf jeden Fall. Ich würde das aber jetzt auch nicht so hochhängen, dass da jetzt plötzlich jeder, der sich das anhört, der Rassist, der Nazi ist, sondern einfach, weil man das Lied dann jetzt auch hört durch die Einspieler, sich eben, du sagst es ja, Marcel, sehr eingängig ist. Die Leute hören sich's dann halt an. Wenn sie einen Ohrwurm haben, dann haben sie einen Ohrwurm. Ich kenne das von mir ja auch. Ich höre dann ein Lied 10-mal hintereinander und erst dann ist gut. Aber es wird 10-mal gezählt, ja. Und ich glaube nicht, dass die Leute da alle dann vor dem Laptop oder vor dem Handy oder sonst was mitgrölen, sondern es einfach nur hören, weil es in den Medien ist. So. Und nichtsdestotrotz, und da kommt mein letzter Satz, nichtsdestotrotz ist es natürlich, ja, es ist ein Meme, mimifiziert. Aber trotzdem ist die Aussage schwierig. Und Daniel, du hast da einen sehr guten Punkt angesprochen. Die Aussagen sind eben auch bei anderen Sachen schwierig. Ich habe jetzt unter der Woche gesehen, ein Kollege aus der SPD hat das gepostet vom Wahlkampfstand. Die SPD verteilt jetzt Gummibärchen, wo Eat the Rich draufsteht, ja. Da sind wir auch wieder in so einem popkulturellen Bereich, wo wir hier Parolen haben, wo man dann sagt, ja, haha, ist ja ganz lustig, Blockupy-Bewegung, Anti-Globalisierungsbewegung, aber die Themen sind eben auch versteckte Gewaltbotschaft. Man muss es einfach auch so sagen, ja. Ja, also vertilgt diesen Lebensstil, den sie haben. Also da muss ich sagen, sind wir als Gesellschaft ja bisher ja auch immer sehr relativ tolerant gewesen. und sind nicht sofort in eine Panik verfallen. Wir kennen alle jemanden, der in der Abi-Zeit, in der Schulzeit sein Che Guevara-T-Shirt anhatte. Wir wissen alle irgendwie jemanden, der auch mal irgendwie mit einem Stern und einem Sichel irgendwie unterwegs war. Das sind alles verbrecherische Diktaturen. Es gibt Leute, die tragen DDR-Trainingsanzüge. Das ist auch eine Aussage, ja. Ich verstehe das nicht, dass man da in diesen Bereichen, also dass man so tolerant ist, finde ich erstmal prinzipiell okay. Ich bin immer erstmal für Toleranz. Aber dann muss man da auch da wirklich versuchen, nicht zu übersteuern, wenn wir jetzt über Sylt nachdenken. Aber da wird es auch noch viele andere Sachen geben, die uns bewegen werden in der kommenden Zeit, weil die extreme Rechte eben genau diese Taktiken der popkulturellen Indoktrination oder versucht, ihre Themen unterschwellig an den Mann und die Frau, an den jungen Mann und die junge Frau zu bringen, auch weiter probieren wird. Das ist Konzept von Sellner, identitäre Bewegung, wir wissen das alle. Das wird weiter passieren. Darauf müssen wir doch die Antworten finden. Und ich finde, die Antwort ist einfach, dass wir hier eine gute Politik gestalten zum Wohle der Menschen, die Probleme adressieren, die die Menschen haben und mit den Menschen auch auf Augenhöhe reden und nicht so etwas wie jetzt, bitte hör jetzt nicht diesen Song, denn dann bist du rechtsextrem. Oder rechts sogar, ja. Also das ist der
Fall. Ja, also ich bleib da jetzt nochmal bei der Verknüpfung auch zum Antisemitismus, der uns überall begegnet. Ich fand es schon wenig erträglich, dass wir diesen Aufmarsch gegen Gigi D'Agostino und den Text dazu hatten. Das ist das eine. Aber gleichzeitig erleben wir, wie diese ganzen Parolen von From the River to the Sea oder Free Gaza from German Guilt etc., wie fein ziseliert das überall, auch im Elfenbeinturm, auch in der Akademie, dass das so fein diskutiert wird, aber hier einfach quasi eine Gruppe feiernder Jugendlichen gleichgesetzt wird mit Baseballschläger-Trupps der 90er Jahre, die eigentlich das Nazi- oder Neonazi-Bild von uns geprägt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir diese Empörung nicht beiderseits erleben und erlebt haben. Noch nicht mal, als diese Kalifatsdemos fast täglich überall stattgefunden haben. Und ich kann es ja wie immer nur aus Nordrhein-Westfalen sagen. Angefangen hat das, erinnert euch bitte mal, in den November zurück bereits letzten Jahres. Da gab es die, glaube ich, die Demo in, wenn man da überhaupt noch von Demo sprechen kann, in Duisburg von diesen 1000 Leuten, da sind Fahnen der Hamas getragen worden. Da hatten wir wochenlang Debatten dazu, dass das, was aber auf die Fahnen gedruckt war, jetzt doch nicht genau dieses Glaubensbekenntnis war, was die Hamas verwendet, sondern ein anderes. Und deswegen ist es im Islam und von der Religionsfreiheit gedeckt. Und da wurde jedes einzelne Wort und jeder einzelne Buchstabe immer nochmal analysiert. Und hier hatten wir die Grobkeule, es sind alles Nazis, eben bis hin zu Magazinen, wie du auch gesagt hast, die es so veröffentlicht haben. Und da muss ich dann sagen, da muss auch eine politische Mitte stehen und sagen, nee, Freunde, wir können nicht auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Und da habe ich noch keine Lösung zu gefunden oder irgendwo gelesen oder gesehen, oder argumentiert bekommen, A, warum das so möglich sein soll und B, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das auch auf der linken Seite so anzugehen, dass, wie Armin Laschet es im Endeffekt gesagt hat, die zwar öffentlich, also die müssen nicht gedoxt werden oder sonst irgendwas, aber dass die Ächtung dafür genauso existiert. Wir haben es erlebt, dass die Humboldt-Universität, als sie geräumt werden sollte, sind Professorinnen und Professoren mit denen rausgegangen, damit die bloß nicht in die Hände der Polizei kommen, um ihre Personalien aufzunehmen. Entschuldige, ich reg mich über diesen ganzen Vorgang da immer noch so sehr auf, weil diese Differenzierung zwischen dem, was da auf Sylt passiert ist, im besoffenen Kopf und dem, was politisch agitiert wird an deutschen Universitäten, geschützt vom Establishment und von akademischen Zirkeln. Ganz ehrlich, da hilft es mir nicht zu sagen, wir machen hier eine gute Politik, ich muss das irgendwie anders adressieren.
Ja, guter Einwand, Daniel. Vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen strukturieren, wenn wir uns das mal überlegen. Ich habe mir da gerade auch zu Gedanken gemacht. Also was wir ja sehen, ist Gefahr von Rechtsextremen. Die ist unbestritten da, die ist auch sehr hoch. Die ist vor allen Dingen auch, ist eine Gefahr, die wir schon gesehen haben in Deutschland. Du hast es gesagt, unser Bild der 90er Jahre, der Baseballschlägerjahre. Wir haben aber genauso in den 80er Jahren haben wir Wehrsportgruppen gehabt. Wir haben den Anschlag auf das Oktoberfest gehabt mit vielen Toten. Wir haben jetzt, gedenken ja heute auch Walter Lübcke. Also das sind ja schon realisierte, schlimmste Tötungs- und Ermordungsdelikte, die wir von Rechtsextremen gesehen haben. Deswegen ist das ja immer so die Möhre, die uns immer vorgehalten wird. Wir müssen da aufpassen. So, jetzt kommt aber mein Punkt. Gleichzeitig haben wir eher links orientiert, haben wir ja drei Punkte, die eher so ein bisschen klein geredet werden, weil da noch nie solche Gewaltverbrechen manifest wurden. Das ist einmal das Thema jetzt Antisemitismus, israelbezogene Antisemitismus an Universitäten, wo wir auch sehen, wir haben jüdische Studenten, die zusammengeprügelt wurden und der Täter wurde nicht exmatrikuliert. Sehe ich eine Gefahr. Wir haben jetzt die Besetzung gehabt der Sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Humboldt-Universität. Da sehe ich Gefahren, wenn plötzlich Professoren markiert werden mit Hamas-Symbolen. Das kann sich entwickeln. Wir haben den Bereich Klimaschutz, ja, auch wenn das immer wieder abgestritten wird, aber wir sehen da auch Entwicklungen hier in Berlin. Die wenigsten wissen das mit der Vulkangruppe, die ja jetzt wieder bundesweit in den Schlagzeilen war vor einiger Zeit, die ein Umspannwerk beim Tesla-Werk in Grünheide demoliert hat. Diese Gruppe verübt Anschläge eigentlich auf halbjährlicher, vierteljährlicher Basis in Berlin, legt Kabelschächte lahm und so weiter. Da kann sich ja auch etwas entwickeln aus dieser Klimabubble. Wir sehen Radikalisierungsprozesse, ja. Und die dritte Schleife ist jetzt Islamismus, was wir jetzt gesehen haben bei dem schlimmen Terroranschlag in Mannheim, was wir aber auch immer wieder sehen. Wir sehen immer wieder, dass islamistische Terrorzellen aufgedeckt werden, auch mit Hilfe ausländischer Partnerdienste. Und wir sehen diese Kalifatsbewegung. Wir haben die Salafisten noch. Wir haben über 8000 salafistische Gefährder. Da können überall wieder was passieren. Ja. Und das ist ja etwas, was immer ausgeblendet wird, weil man immer dann verweist, bestimmte Gruppen oder relativiert. Ja, aber wir haben den NSU. Ja, wir haben die Baseballschlägerjahre. Ja, wir haben das und das. Und das ist die Gefahr. Ich verstehe nicht, warum man das immer in Relation zueinander setzt. Ich persönlich habe da kein Interesse. Ich persönlich, und das sehe ich, wie du gesagt hast, Daniel, als Aufgabe auch der Mitte, sehe jede Gefahr für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat individuell an. Und die muss man individuell angehen. Das eine ist nicht gefährlicher oder ist nicht zuerst zu bekämpfen und dann kann man sich um das andere kümmern, sondern man muss doch alles gleichzeitig adressieren. Und wir sehen doch jetzt bei den Entwicklungen in Mannheim, da komme ich zum Schluss, dass da auch Sachen jetzt sind. Der Täter war unter dem Radar. Was hat er gemacht? Wo hat er sich radikalisiert? Er ist ja noch nicht ansprechbar. Das werden die Ermittlungen hoffentlich zeigen. Wir sehen diese Kalifatsbewegung. Da müssen wir ran an die Thematik, bevor wir eben Terroranschläge sehen oder noch schlimmere Entwicklungen wie einem Kalifat. Das ist eine Entwicklung, die müssen wir stoppen.
Ich glaube auch, dass das Problem ist, dass Antisemitismus über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, immer als alleiniges Problem des Rechtsextremismus gesehen wurde. Antisemitismus ist, oder der Rechtsextremismus ist natürlich antisemitisch, das wissen wir und das ist ein Riesenproblem. Was aber lange Zeit nicht erkannt wurde, vielleicht aber auch nicht gesehen werden wollte, ist vor allem der islamische Antisemitismus. Man muss sich mit Lehrern unterhalten, die haben da schon vor 10 Jahren davor gewarnt, dass es Schüler gibt, die solche Ansichten vertreten. Und der linksextreme Antisemitismus war in den letzten Jahren auch kein Problem. Aber das sind eben diese beiden Spielarten, sage ich mal, die in der jetzigen Situation eben besonders aktiv sind und ich glaube, viele verbinden eben Antisemitismus noch nicht mit islamistischem oder mit linksextremem Hintergrund. Ich habe mir jetzt gerade bei diesen Unis gedacht, was wäre denn passiert? Ich meine, wir haben ja viele Sachen gehört wie, ja, die Universitäten sind Orte, an denen solche Fragen ausgetragen, diskutiert werden und so weiter und so fort. Stellen wir uns mal vor, es wäre irgendeine Burschenschaft gewesen oder was weiß ich was, ja, die solche Parolen da an den Unis skandiert hätte oder losgelassen hätte, beziehungsweise die sich so aufgeführt hätten. Ich glaube nicht, dass wir da dieselbe Diskussion geführt hätten. Da hätten wir direkt gesagt, das geht so nicht, da müssen wir was gegen tun, ja, das muss gestoppt werden und, keine Ahnung, vielleicht hätten wir die Polizei reingeschickt und hätte das Ganze aufgelöst, ja. Es wird hier mit zweierlei Maß gemessen und das ist das Problem. Wir müssen feststellen, oder die Leute, die sich eher dem linkeren Spektrum zugehörig fühlen, müssen feststellen, dass Antisemitismus Antisemitismus ist, egal ob er aus dem rechten, aus dem linken Spektrum kommt oder aus dem islamistischen Spektrum. Das ist alles genau dasselbe und es muss auch genauso, es muss genauso damit umgegangen werden.
Ja, definitiv. Für mich stellt sich nur die Frage, wie wir das gesellschaftlich darstellen sollen. Ich komme noch mal auf die These von Augstein zurück, eben der Frage danach, wie das eigentlich popkulturell einsickern konnte oder auch vielleicht musste. Die Frage ist ja, also mit links, und wir erleben das ja immer häufiger. Wir haben jetzt auch eine grüne Jugend erlebt, die diese Woche den Sozialismus wieder ausrufen wollte. Also da ist irgendwie sozusagen der Schrecken für 34 Jahre nach der deutschen Einheit komplett abhanden gekommen und dieser Fokus auf das Rechtsextreme ist da. Eine Aufarbeitung des Antisemitismus in der DDR beispielsweise hat es auch nie wirklich gegeben, auch das in der linken Parteigeschichte etc. Für mich bleibt die Frage, wie wir das gesellschaftlich eben aus dieser Jugendkultur quasi wegkriegen, weil mir schrieb das gerade jemand als Kommentar, wenn man sich das vorstellt, also T-Shirts mit Che Guevara oder Marx, Konterfei, was auch immer, das ist ja mittlerweile kapitalistischer Mainstream. Also stellt sich ja die Frage, womit begehrt eigentlich eine Jugend heute noch auf? Und damit, womit du dieser Gesellschaft und deiner Elterngeneration und auch insbesondere den 68ern und den Boomern, was auch immer, heute die größte Angst einjagen kannst, ist, wenn du rechts bist. Und ich glaube nicht, dass wir das überhaupt als Gesellschaft schon begriffen haben. Denn das, was gleichzeitig erlebt wird, ist der Islamismus, wo die Tendenzen oder beziehungsweise mal das Weltbild dahinter immer ein ähnliches ist. Auch der verfängt immer mehr und immer stärker. Wo ist also das Aufbegehren einer Jugend zu kanalisieren und wo schafft es eigentlich die Gesellschaft noch, ja, den Zusammenhalt so zu bringen? Weil das ist für uns ja auch immer nur so eine schöne Floskel. Wir müssen uns für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Die Frage ist aber, was bieten wir denn da noch? Und ich glaube, dass wir in diesen ganzen kleinteiligen Politiken, die wir in den letzten Jahren haben, und ich muss auch an der Stelle die Corona-Jahre nochmal erleben, wo auch insbesondere die Jugend eine Politik und einen Staat, einen repressiven Staat erlebt hat und wo wir bis heute die Langzeitfolgen alle noch nicht abschätzen können. Aber da muss einfach mal die Frage gestellt werden, was bedeutet eigentlich noch politische Mitte? Was bedeutet eigentlich Demokratiebeteiligung? Und was bedeutet eben dieser gesellschaftliche Zusammenhalt? Also was macht es aus? Wir können jetzt mal um Robin Alexander mal wieder zu zitieren, wie wir das ja eigentlich jedes Mal hier machen, den Schwenk rüber zur CDU machen, dass immer es zumindest die CDU noch war, die auf diese Dinge eine Antwort geben wollte und im neuen Grundsatzprogramm eben das mit Leitkultur umschreibt. Dass einfach wieder normgebende gesellschaftliche Fragen beantwortet sind, die wir von jedem erwarten. Und das ist eben nicht Bratwurst essen, sondern das ist ja, Thomas de Maizière sagte mal, dass wir uns die Hand geben, dass wir Streitigkeiten aber eben auch nur mit Worten austragen und dass wir ja eine Diskussions- und Diskurskultur haben, mit der man seinen eigenen Standpunkt auch gegen eine Mehrheitsmeinung darstellen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das betrachtet, aber ich glaube, wir sind diese Floskeln, diese überbordenden Floskeln zu allem, was ständig passiert. Und wir müssen das jetzt diese Woche nur einmal komplett zu allen Themen, die wir heute erwähnt haben, bis jetzt schon durchgehen. Die Leute sind es satt. Die Leute wollen einfach auch klare Antworten. Und wir haben auch politisch das größte Problem damit, dass diese einfachen Antworten schlichtweg auf der rechten Seite gegeben werden. ich kann das AfD-Programm nehmen und ich kann jedem Wähler erklären, ihr werdet mit diesem Programm nirgendwo Anschluss finden, ihr werdet nichts umsetzen davon, ihr werdet keine Veränderung bewirken. Aber die Antworten sind einfach. Nehmen wir Mannheim, nehmen wir den jüngsten Messerangriff. Die Antwort der AfD ist die sogenannte Remigration. Punkt. Dass damit aber kein einziges Problem zu lösen ist, ist den Leuten in dem Moment erstmal egal.
Du hast das Thema Jugend angesprochen. Das finde ich in dem Zusammenhang sehr interessant, weil das ist ja auch etwas, was so die große Politik eigentlich sehr wenig in den Blick nimmt und vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ja sehr wenig in den Blick genommen hat.
Ja, wir haben jetzt gerade ein Rentenpaket verabschiedet, was die Jugend dazu verdonnert. So,
genau. Darauf spiele ich auch an, weil du weißt, ich bin da ja energischer Kritiker der SPD-Rentenpolitik und ich bin auch für mehr Ehrlichkeit, was das Thema Rente angeht. Und ja, es wird Belastungen geben, aber wir können nicht so weitermachen, weil wenn wir so weitermachen, der demografische Wandel ist da, wir werden den auch nicht durch Zuwanderung komplett ausgleichen können. Wir müssen auch schauen, wer zu uns kommt, wie produktiv er sein wird, wie viel Steuern er zahlen wird. Das ist ja eine ganz komplexe Sache. Aber wir müssen den Leuten da rein Wein einschenken. Und ich glaube, wir als Union, wir haben das verstanden. Auch wenn es jetzt natürlich kein fertiges Rentenpapier gibt. Ich weiß aber, dass daran sehr bald auch schon begonnen wird zu arbeiten für das Wahlprogramm im kommenden Jahr. Das wird ein zentrales Thema, was man spielen wird. Aber um zurückzukommen auf die Jugend, sie sieht eben jetzt bei dem Thema Rente, werden wir wieder vergessen. So, ja, wir müssen irgendwie 6-7% mehr zahlen und sollen gleichzeitig ja in der Zeit selber privat mehr vorsorgen, weil mit den 48% für den Eckrentner wohlgemerkt, der Eckrentner, ja, komme ich nicht dorthin und
kann mich daraus.
Genau. Kann ich meinen Lebensunterhalt im Alter nicht finanzieren? So. Und dann sehen wir jetzt tatsächlich auch, das zeigen ja auch diese Jugend-Junior-Wahlen an den Schulen irgendwie, dass dort die AfD extrem gut abschneidet. Ja, wir werden das sicherlich dann auch jetzt auch sehen, wenn es bei der Kommunalwahlen, am 9. sind ja auch noch viele Kommunalwahlen, vielleicht gibt es da auch noch Exit-Polls, Befragungen, wie da die jüngeren Wähler, Erstwähler abstimmen. Wir werden es sehen bei der Europawahl, da dürfen ja auch Erstwähler mit 16 zum ersten Mal abstimmen. Das werden wir alles sehen. Und ich glaube, die Jugend, wie du sagst, oder die jüngeren Menschen, Jugend ist immer so ein Begriff, aber die jüngeren Menschen fühlen sich da ein bisschen von der Politik vernachlässigt und nicht gehört. Und das Einzige, was sie bekommen, sind irgendwie Repressionen. Du hast es gesagt mit der Corona-Pandemie, wo man gerade als jüngerer Mensch, wo man auch in gesunden, wenn ich jetzt an Kinder denke, Bewegungsdrang hat, das konnten die nicht ausleben. Ja? Die mussten zu Hause bleiben, Spielplätze irgendwie den besten Freund besuchen. Das ging alles nicht. Wir denken an die jüngeren Menschen, die jetzt Familien gründen, die irgendwie im Studium sind. Die bekommen diese Rentenkeule. Dann auch selbstkritisch von unserer Seite jetzt eine Wehrpflichtdebatte, weil nun mal die Herausforderungen in der Sicherheitspolitik so sind, wie sie sind. Und es sind nur gefühlte Belastungen, so empfinde ich das. Ich bin nicht so direkt die Zielgruppe, ich bin schon ein bisschen älter, aber durchaus noch jünger. Aber ich glaube, bei den jüngeren Menschen kommt das wirklich sehr, sehr schlecht an, dass wirklich irgendwie Politik nur noch als Belastung verstanden wird. Und nichts irgendwie zurückkommt, was irgendwie sagt, Mensch, es funktioniert auch irgendwas in der Zukunft. Gefühlt, das ist die gefühlte Wirklichkeit, wird ja alles schlimmer. Das ist natürlich nicht so, aber die Leute gehen dann eben zu den Menschen mit, wie ich in Aspekte gelernt habe am Freitag, die den Kiosk der einfachen Antworten haben, der immer geschlossen ist, weil es gibt keine einfachen Antworten. Aber die AfD verkauft sich so und wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht etabliert bei jüngeren Menschen und dort ihre Wählerpotenziale aufbaut und dann quasi über eine Generation dann wirklich irgendwann in die Lage versetzt wird, dass man an ihr nicht mehr vorbeiregieren kann. Das wäre meine persönliche Katastrophe. Das muss unbedingt verhindert werden, dass diese Partei irgendwo in diesem Land Regierungsverantwortung tragen wird.
Gut, ich denke, wir nehmen das mal mit vielen Überlegungen mit und werden auch mal schauen, ob wir dazu in den kommenden Tagen und Wochen nochmal Expertise zu einladen können, damit wir das nochmal aufgreifen. Denn wenn es um einfache Antworten geht, haben wir ja diese Woche, und Baha hat das ganz am Anfang schon erwähnt, schon erlebt, es gibt auch andere Parteien, die uns einfache Antworten geben, wie eben jüngst Robert Habeck in Bezug auf die Wirtschaftssituation in Deutschland. Lieber Baha, ich gebe dir da nochmal das Wort, weil du dich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hast, ja schon auf Twitter die ganze Woche über. Robert Habeck hat im Endeffekt gesagt, dass er zwar jetzt seit fast 3 Jahren Wirtschafts- und Klimaminister ist, aber die Situation, in der die deutsche Wirtschaft aktuell steckt, eigentlich nur komplett Friedrich Merz und die CDU/CSU schuld sind. Ist das richtig?
Viel damit auseinandergesetzt wäre jetzt sicherlich übertrieben, aber intensiv damit auseinandergesetzt. Ich würde vielleicht, bevor ich was dazu sage, nochmal zum Abschluss einen Punkt aufgreifen. Jetzt bei allen Punkten, die wir diskutiert haben in den letzten halben Stunden, Manuel, war eine Sache dabei, die fand ich sehr schön, dass du die angesprochen hast. Und das ist vielleicht auch eine Antwort, nicht auf eine Lösung, aber auf eine Art Wandel im Denken bei vielen Akteuren in der politischen Mitte, in der sogenannten politischen Mitte. Und zwar ist es dieses: Extremismus ist zu verurteilen, egal von wo er ist. Und das ist so zentral, denn ich glaube, in den letzten Jahren und gerade, muss man dann einfach sagen, seit die Ampel regiert und seitdem quasi es wichtiger ist, immer irgendwie die Links-Rechts-Debatten zu führen und einen Extremismus gegen den anderen aufzuwiegen, hast du wirklich das Gefühl, dass jeder nur noch Cherry-Picking betreibt, also sucht sich gerade das raus, was passt und lässt mal hier was weg und so weiter und so fort. Und weil ich da auch eine aktuelle Debatte dazu hatte, muss ich einfach sagen, ich verstehe nicht, warum man zum Beispiel nicht den wirklich schrecklichen Vorfall in Mannheim verurteilen kann. Punkt. Warum muss man daraus eine Demo gegen rechts machen? Warum muss man Islamismus verurteilen, aber auch gleichzeitig Rechtsextremismus? Warum kann man nicht einfach das verurteilen, was es ist, und einfach das Kind beim Namen nennen? Warum gibt es inzwischen so viele politische Strömungen, Parteien, Politiker selbst, die eigentlich gar keine eigene, ich sage jetzt mal, Identität haben oder gar nicht mehr wüssten, was sie machen, wenn sie sich nicht mit irgendeinem Extremismus beschäftigen und daran ihre politische Existenz hängen? Und das nervt mich. Ich glaube, das nervt nicht nur mich, sondern das nervt extrem viele Menschen, dass du bei jeder Debatte das Gefühl hast, da lässt jemand was weg oder fokussiert sich auf das eine, und diese Verzerrung regen die Menschen auf. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine ein Fan von Rechtsextremen ist oder irgendwie der Meinung ist, die bei Sylt, die sind doch alle nicht so schlimm. Nein, das gilt alles zu verurteilen. Es ist Mist, aber vielleicht kann man auch einfach das verurteilen, was es ist, ohne daraus ein Whataboutism zu machen oder halt irgendein, ja, aber das ist doch auch schlimm, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und ich glaube, einer der größten Siege der politischen Linke, ich sage jetzt bewusst Siege, ist, dass die CDU, CSU sich dahin hat treiben lassen, dass sie bei jeder Äußerung, bei irgendeinem Anschlag, bei irgendeiner Attacke immer sagt, ja, aber der Rechtsextremismus ist natürlich das größte Problem in diesem Land. Und damit hast du schon sofort eine Relativierung drinne, selbst wenn das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Das will ich vielleicht einmal kurz zu der Debatte von vorhin sagen, weil, Manuel, das fand ich einen guten Punkt und es ist ein so wichtiger Punkt. Also wenn du was machen willst in dieser Gesellschaft im Punkto befrieden oder wieder irgendwo eine Geschlossenheit bin, dann verurteile alles, was eben nicht Mitte ist und was extremistisch ist, und versuch keine Gleichnisse zu erstellen und halt das eine über das andere zu heben. So, jetzt zu deiner Wirtschaftsfrage, Daniel. Sorry, das wollte ich nochmal zum Abschluss mitgeben. Die Wirtschaftsdebatte. Also ich war verwundert, ich habe die Rede von Habeck gesehen und dann tauchte einfach diese Debatte um die Gasabhängigkeit auf. Also die Union bzw. die GroKo war ja schuld daran, dass es eine Abhängigkeit von russischem Gas gab. So, Punkt. Ja, den Spruch kennen wir, 16 Jahre GroKo sowieso, die CDU, Merkel auch noch und eigentlich die Vasallen von Wladimir Putin. Das zieht grundsätzlich immer, wenn du keine Inhalte hast. Also ich bin jetzt wieder bei dem Thema, dass ich mich frage, warum muss man darüber reden, nachdem wir das, ich sage jetzt mal spätestens nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, uns darauf einigen konnten, dass das Thema, ja, dass es einfach verkackt wurde von den politischen Entscheidungsträgern in den letzten Jahrzehnten, was die Energiepolitik und damit natürlich auch die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik angeht, die Wirtschaftspolitik. Also das hat ja, wer das Buch Moskau Connection noch nicht gelesen hat, sollte das unbedingt machen. Da ist das alles sehr, sehr gut aufgeführt und nochmal erklärt. Also insofern, Punkt, wissen wir, erledigt. Vielleicht ist die FDP noch die einzige, die sich da rausziehen könnte. Aber dass es Habeck schafft, das Thema in einem Wahlkampf aufzumachen, ohne einmal zu sagen, huch, es gab ja vor 2005 noch eine andere Regierung und diese andere Regierung hat vielleicht auch irgendwas damit zu tun. Und vielleicht war meine Partei auch in dieser Regierung in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Und vielleicht wurde damals der Grundstein für die Gasabhängigkeit gelegt. Und vielleicht ist auch die Pipeline, durch die das Gas floss und was die Abhängigkeit zementiert hat, die damals unter Rot-Grün gebaut wurde oder zumindest initiiert wurde. Vielleicht hätte man das einfach mit erwähnen sollen, damit man dann sagen kann, ja, aber 16 Jahre lang hat es die CDU, CSU nicht hingekriegt, das wieder zu drehen. Haken dran. Hätte jeder, glaube ich, verstanden, unterschrieben und gesagt, ja, mea culpa. Aber er hat es eben nicht getan, sondern er wollte diesen Punch setzen, der einfach nur so schwach und billig ist. Und dann brauchst du halt eben nur einmal die Bundestagsreden aufmachen, brauchst dir nur die Aussagen von Trittin in den letzten Jahren anschauen. Selbst Annalena Baerbock, die quasi im Plenum ruft, nein, wir wollen natürlich nicht Nord Stream 1 abschalten. Also es gibt so viele Sachen, wo du da einfach einen Zettel hochhalten kannst und sagen kannst, erzähl doch nicht so einen Blödsinn. Ja, und dann geht er halt weiter und das war dann, glaube ich, der große Aufreger, wo er dann dachte, okay, jetzt habe ich nochmal diesen Russland-Punch rausgeholt und jetzt mache ich noch irgendwas mit Wirtschaft, weil wir erinnern uns, letztes Jahr waren wir alles noch böse Rechtspopulisten und natürlich Schwarzmaler, wenn wir gesagt haben, der Wirtschaft geht es nicht so gut und das, was ihr hier macht, liebe Ampel, ist gerade kontraproduktiv oder beziehungsweise beschleunigt sogar den Wohlstandsverlust. Und genau das haben wir gemacht. Das hat er dann irgendwann, glaube ich, gedreht. Da hat er auch selber gesagt, der Wirtschaft geht es nicht so gut. Und inzwischen ist ja alles ganz, ganz dramatisch. Nicht für alle, aber er sagt es ja auch. Aber halt, das hat er jetzt nichts mit der Ampel zu tun oder auch nichts mit seiner Wirtschaftspolitik oder auch nicht mit generell den Entscheidungen der letzten Monate und Jahre, nein, sondern auch das hat selbstverständlich mit der Union zu tun. Und jetzt können wir uns gerne wieder darüber streiten, ob man denn ein Komma hört oder nicht und er Friedrich Merz angesprochen hat. Aber wir wissen auch, der liebe Wirtschaftsminister und Vizekanzler hat es ja letztes Jahr auch zustande bekommen als erste Reaktion auf das Verfassungsgerichtsurteil zum Haushalt, erstmal dem Oppositionsführer persönlich die Schuld dafür zu geben. Also insofern hat es mich auch nicht verwundert, dass er ihn direkt quasi adressiert und sagt, so die die Politik der letzten Jahrzehnte ist daran schuld, dass wir jetzt in der schwersten Wirtschaftskrise sind. Und ich frage mich dann einfach, wie kann man sowas noch ernst nehmen? Also er kann keinen Wahlkampf, dann soll er es lassen. Da hat er viel bessere Leute in der Partei, die das können. Ja, also auch wir haben schlechte Wahlkämpfer. Jede Partei hat schlechte Wahlkämpfer. Und Robert Habeck kann keinen Wahlkampf. Dann soll er vielleicht irgendwelche netten, versöhnlichen Reden halten und irgendwelche Bundespräsidenten Ansprachen machen und Videos drehen. Aber er soll bitte nicht versuchen, Wahlkampf zu machen, wenn dann halt so ein Unsinn rauskommt. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht darüber reden, dass die Ampel nun mal nicht erst 6 Monate im Amt ist, sondern das geht jetzt schon sehr, sehr lange. Und die Wirtschaft sagt auch sehr klar, wir sind nicht zufrieden mit euch. Und die Wirtschaft baut sukzessive ab. Und es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass da irgendwann eine große Erlösung kommt, die seit 2021 vorbereitet wurde. Insofern habe ich mich darüber natürlich schon nicht aufgeregt, sondern habe da einfach gerne Kontra gegeben, weil ich solche Spins einfach Unsinn finde. Also da kann man viel cleverere Sachen draus machen, aber das hat ja scheinbar nicht geklappt. So, rant over.
Ich war genauso irritiert wie du, Baha, über diesen Vorwurf, weil, wie du genau auch sagst, das ist auch meine Haltung, da haben wir alle Mist gebaut, alle zusammen, die Regierungsverantwortung in den letzten du hast gesagt 2005 bis 1998 hatten. Aber jetzt muss man es mir bitte zugestehen. Jetzt machen wir einen kurzen geschichtlichen Exkurs. Ich habe ja auch Geschichte studiert, wie der eine oder andere weiß. Wann ging denn das überhaupt los mit dem
Russischen? Manuel, ja? Bevor du den geschichtlichen Exkurs machst, ja? Möchte ich gerne noch auf eine Sache hinweisen, die in der Debatte nie vorkommt.
Ja.
Ich wüsste gerne mal, mit welchem Gas hätte die Ampel, zu der die auch gehören, bitte 2021 die 50 neuen Gaskraftwerke, die geplant sind, befüllt.
Dann,
ich wüsste es gern. Wenn er mir das beantworten kann und in dieser Antwort nicht russisches Gas drin ist, wäre das fantastisch.
Das wäre mein zweiter Punkt gewesen.
Okay, gut.
Ich kann den auch vorziehen, genau, weil die Grünen haben das ja immer sehr geschickt gemacht. Die haben sich ja immer da rausgehalten, wenn es darum ging, um die Verträge zu unterzeichnen. Das hat dann aber Fischer ja auch gemacht, 2005. Aber die Grünen haben ja immer gesagt, Mensch, wir wollen unsere Energiewende so gestalten, dass wir die kurzfristig verfügbaren Leistungsreserven über Gas abwickeln. So, aber gleichzeitig wollen wir keine LNG-Terminals, weil wir kein LNG-Gas aus Übersee, meinetwegen USA, es gibt aber auch noch andere Lieferländer, Katar, wie wir ja wissen, hat man das ja auch probiert. Also das wollte man nicht, man wollte nicht importieren aus Übersee. Und gleichzeitig haben die Grünen aber auch mit ihren Vorfeldorganisationen dafür gesorgt, ein Stimmungsklima zu erzeugen, dass wir unsere eigenen inländischen Reserven, kein Fracking in Deutschland, machen. Ja, also diese Option ist dann auch weggefallen. So, und jetzt können wir ja mal alle drei Themen zusammenzählen. Also wenn ich nicht aus Übersee importieren kann, wenn ich nicht zu Hause abbauen kann, was mache ich dann? Ich nehme dann die russischen Pipelines, die es schon gibt. Und die erste Pipeline wurde erstaunlicherweise von der sozialliberalen Koalition 1970 gebaut. Das war nämlich die sogenannte Transgas-Pipeline. Das ist auch die größte Pipeline, von der wir russisches Gas beziehen. 120 Millionen, jetzt muss ich überlegen, welche Kubikliter, Kubikmeter, also 120 Millionen. Zum Vergleich, Nord Stream 1 hat ungefähr 65 und Nord Stream 2 hätte 60 gehabt. Also die beiden Nord Streams zusammen wären so viel wie die erste Gaspipeline, die bereits 1970 in Bau sich befand und seitdem auch unter dem Diktum des Wandel durch Handels von Willy Brandts Regierung eben eingeführt wurde in die Energiepolitik dieses Landes. Dann gibt es noch eine Pipeline, das ist die Jamal-Pipeline. Die wurde Anfang der 90er Jahre gebaut, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, 1990 bis 1995. Das ist eine relativ kleine Pipeline. Da ist auch Polen unter anderem beteiligt und eben auch die Ukraine. Das ist diese berühmte Pipeline, die da eben durchgeht, wo die Transitgebühren anfallen sollten, die ja eben als politisches Druckmittel der beiden Staaten als gegen Russland, gegen Putin ja eben eingesetzt wurden und dann eben durch Nord Stream 2 egalisiert werden sollten. Also, was will ich mit diesem geschichtlichen Diskurs sagen? Viele Köche haben da den Brei wirklich vergoren und da kann sich keine Partei rausnehmen, auch nicht die Grünen. Sie haben zwar nicht als großer Koalitionspartner regiert, aber eben alle Entscheidungen auch so mitgetragen als kleinerer Koalitionspartner und zudem noch für den Atomausstieg geworben und dann auch noch den Kohleausstieg. Also man muss sagen, die Energiepolitik Deutschland, it's a mess. It's a absolutely mess. Es ist wirklich messy, was passiert ist. Und wir werden viel, viel Geld bezahlen in den kommenden Jahrzehnten, um da überhaupt wieder rauszukommen. Aber das ist ja etwas, was ich sage, dann komme ich zum Schluss, wo ich sage, Mensch, wir müssen da jetzt mal den Blick in die Zukunft richten, wie wir diesen Karren, der in dem Dreck gefahren ist, wieder rausholen. Aber stattdessen kommt von dem Bundeswirtschaftsminister jetzt eine Debatte über Schuld, das und einseitig delegiert an die Union, wo doch irgendwie Nord Stream 1 von Rot-Grün noch im Eilverfahren 2005, im April 2005, also 4 Monate vor der Bundestagswahl beschlossen wurde. Und wie es gute Tradition ist, die fortfolgende Bundesregierung hat natürlich diese außenpolitischen Leitlinien, diese Entscheidungen natürlich auch mitgetragen, damit Deutschland in der Außenwahrnehmung in der Welt natürlich ein verlässlicher Kooperationspartner ist. Das ist einfach so. Man bricht dann plötzlich nicht die Verträge. Also das ist etwas, die Verträge, die Rot-Grün geschlossen hat. Das hat natürlich die Union nicht gemacht. Es gab damals auch von Seiten der Union vorsichtige Kritik. Aber wir müssen auch sagen, leider die Wirtschaftspolitiker haben sich vor den warnenden, vor den mahnenden Außenpolitikern in der Unionsfraktion durchgesetzt, was dann auch letztendlich zu Nord Stream 2 führte, was ja dann wirklich Gott sei Dank nicht passiert ist, da die Pipeline nie in Betrieb genommen wurde. Ja, aber diese Abhängigkeiten, was immer insinuiert wird von Rot-Grün, diese Abhängigkeiten haben auch sehr viel mit Rot-Grün zu tun. Und deswegen finde ich einfach, der Fairness halber, wäre es sehr wünschenswert, wenn wir diese Debatten, diese elendigen Debatten über Schuldfragen, und ich glaube, das interessiert die Menschen da draußen auch gar nicht mehr, diese Schuldfragen, wer hat jetzt was, wann entschieden und was war jetzt schlimm, und dass wir die nicht mehr führen, sondern nach vorne gehen, denn die Energiewende bedarf sehr, sehr viel Management jetzt, da das Ding wirklich komplett messy ist.
Ja, ich denke, da erleben wir auch einen heftigen Unterschied zwischen dem, was Politik denkt und macht, und das, was eigentlich Erwartungshaltung in der Bevölkerung ist. Ich stimme dir zu, das ist einfach, eigentlich, wir sind an einem Punkt, spätestens eigentlich mit Kriegsbeginn Februar 22, sind wir an dem Punkt gewesen, wo wir von der gesamten politischen Mitte hatten oder hätten feststellen dürfen, okay, wir haben immer mit Russland gerechnet und es ist zigtausendfach diskutiert worden, die Frage, ob jetzt die Sowjetunion eine Status Quo-Macht war und Russland jetzt eben wieder imperialistisch ist. Das fängt ja in diesen Kategorien alles schon an. Ich glaube aber, dass in der Wahrnehmung der Bevölkerung wäre es der Moment, und da verstehe ich eben insbesondere auch die Grünen nicht, aber auch die SPD nicht, wäre der Moment gewesen, okay, wir setzen uns hier alle zusammen, wir bereiten das auf. Deswegen, ich verstehe auch nicht, warum die Diskussion um die geforderte Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Russland-Politik der letzten 20 Jahre wieder versandet ist, sondern dass die Politik sich ehrlich gemacht hat und sagt, wir sind von anderen Konstellationen ausgegangen. Alle unsere Politik war darauf ausgerichtet, gemeinsam mit Unternehmensverbänden, Gewerkschaften etc. Das war aber heute ein Fehler, wir müssen es jetzt anders machen. Und stattdessen erleben wir genau diese Schuldzuweisungen für nichts und wieder nichts, also bis hin zu diesen kleinteiligen Dingen, wer hat welche Speicher wann verkauft und welcher Minister war jetzt verantwortlich oder war es doch Merkel, die da drüber steht. Es ist völlig absurd, weil, wie du sagst, das Gesamtkonstrukt ist in sich zusammengebrochen. Nur eben, selbst im Koalitionsvertrag der Ampel ist immer noch Gas die Brückentechnologie, wie ja schon alles Brückentechnologie war. Nur die einzige Brückentechnologie, die uns jetzt weitergeholfen hätte, haben die Grünen dann trotzdem noch abgeschaltet, mithilfe der SPD. So, also die Kernkraft. So, aber diese ganzen Debatten müssten, und an der Stelle würde ich sozusagen einen Deutschlandpakt, den Scholz ja schon für so vieles vorgeschlagen hat, wirklich mal vorschlagen in Fragen dieser Energiestabilität für die kommenden Jahre. Denn wenn wir mal ehrlich sind, sind wir da komplett blank. Wir wissen überhaupt nicht, wohin dieser ganze Kurs führt. Und dieser Tage, da sind wir wieder beim ersten Thema halb dabei, werden die Fluten jetzt gerade in Süddeutschland dazu missbraucht zu sagen, wörtliches Zitat, jetzt haben sie halt in Bayern kaputte Häuser anstatt von Windrädern. Also das ist ja eine Vorstellung, die da herrscht, die einfach das ist ja auch eine solch zugeschnürte Ideologie, die da herrscht. Und anstatt, dass man jetzt da einen pragmatischen Weg gefunden hätte, auch im europäischen Diskurs, das verstehe ich an der Stelle nicht. Es bringt auch keiner einzigen Partei etwas, weder uns, noch der SPD, noch den Grünen, noch der FDP mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Und da weiß ich wirklich die Frage mal in die Runde, weiß ich nicht, ob es schlicht daran liegt, dass keiner eine Lösung hat oder keiner eine Lösung will, weil es eben immer für Wahlkämpfe etc. benutzt werden kann.
Also das Energiepolitik ist ja grundsätzlich, und da muss ich wieder auch uns nicht ausnehmen von, ist ja wirklich ein Politikfeld, was sehr ideologisiert geführt wird. Also es wird ja wenig an Sachfragen diskutiert, sondern du hast ja dieses schöne Beispiel gebracht mit den Windrädern und den Fluten jetzt und den kaputten Häusern. Also das ist ja etwas, was total unsinnig ist, aber das wird ausgedrückt dann von einer Person, aber es wird eben auch gedacht von vielen Leuten und ich glaube so ein bisschen unbewusst auch von vielen grünen Politikern, die eben sagen, Mensch, wir müssen jetzt noch mehr Energiewende machen, wir müssen jetzt noch mehr Windräder bauen, dann wird das alles gut. Nein, wir fehlen ja auch, der Netzausbau ist ein Thema, wir haben die Speicher nicht. Bei der E-Mobilität müssen wir gucken, wie sind die Ladepunkte, können die Menschen sich überhaupt die Automobile leisten, ist die Batterietechnik der Automobilhersteller schon so weit, dass sie auch konkurrieren kann gegen chinesische Modelle, die nun mal einen technologischen Vorsprung haben von vielleicht 3-4 Jahren. Ja, das ist eigentlich in der Automobilindustrie so eine Neuentwicklung. Also das kann man aufholen, ja, aber die Industrie braucht dafür auch Zeit. Und aber dann sagt man, nein, man muss ein Verbrennerverbot machen, weil da sonst haben die keine Planungssicherheit, als ob die Unternehmen Planungssicherheit brauchen jetzt, um zu verstehen, dass das Geschäftsmodell Verbrenner ausläuft, zumal sie einen höheren Deckungsbeitrag ohnehin bei E-Fahrzeugen haben. Deswegen haben die schon einen wirtschaftlichen Anreiz, in diese Technologien zu investieren, aber sie brauchen Zeit und keine Verbote. Also, und du siehst ja, also das ist alles, was dieses Thema Energietransformation angeht, wird so ideologisch geführt, muss ich aber auch sagen von unserer Seite, na, heute bin ich sehr selbstkritisch, so das Thema Neubau von Kernkraftwerken, also das ist etwas, was jetzt eher, sage ich mal, in weite Ferne gerückt ist, beziehungsweise wenn überhaupt, dann wären das ja nur diese ganz kleinen Reaktoren mit vielleicht 600 Megawatt Leistung. Aber das ist auch etwas, wo wir mal schauen müssen, wie da in die Entwicklung geht. Aber man hätte jetzt natürlich, es wäre pragmatisch gewesen, die 3+3, also die drei, die jetzt zum Schluss noch in Reserve gehalten wurden und die drei, die in dem Jahr davor abgeschaltet werden, wurden, ob man die nicht vielleicht reaktivieren kann, auch mit Aufwand natürlich. Aber das sind 6-7%, glaube ich, der Leistung gewesen. Und das ist etwas, was CO2 arm ist, was uns auch stabil Energie liefert und eben nicht von Schwankungen betroffen ist. Und vor allen Dingen die Gaskraftwerke, die müssen jetzt auch gebaut werden. Ich habe mir unter der Woche, es ist wirklich messy, ich habe mir unter der Woche versucht anzuschauen, wie es denn aussieht. Die Gaskraftwerke, ich glaube 30 Stück müssen es sein, müssen neu gebaut werden. Die müssen H2, also die müssen wasserstoff-ready sein. Da gibt's aber noch nicht die Turbinen dafür, die Technologie, da ist Siemens unter anderem dran. So, aber es sind irgendwie nur 6 oder 7 jetzt im Bau. Ja, also, und die brauchen 5-6 Jahre vom Planungsverfahren über den Bau bis in die Testphase, Betriebsphase. Bis 2030 soll das stehen. Jetzt ist Mitte 24. Das sind 5 Jahre effektiv. Also, wir sind aus dem Flugzeug gesprungen, ist diese schöne Metapher eines Energieexperten, dessen Namen ich vergessen habe. Wir sind aus dem Flugzeug gesprungen und nähen uns im Fallen erst noch den Fallschirm, damit wir sicher landen. Das ist die Energiewende. Und deswegen sollten wir jetzt aufhören, das ideologisch zu behandeln oder Schuldzuweisungen zu machen, sondern gucken, wie wir da wirklich rauskommen aus dieser Lage. Denn es geht vor allen Dingen um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn wir sehen, wie unsere Industrie abwandert. Wir sehen, wie die überlegen, Werke zu schließen, beziehungsweise erst gar nicht in Deutschland neu zu investieren. Das darf nicht sein. Und da wäre es schön, wenn der Klimaschutzminister sich ein bisschen mehr auch rückbesinnt, dass er gleichzeitig auch der Wirtschaftsminister ist.
Ja, jetzt auch mit Blick auf die Uhr und bevor wir dazu technisch werden. Ich glaube, man muss das alles zusammenfassen unter dem Aspekt, dass wir mit 2019 die Klimaziele verschärft haben unter dem Aspekt des Urteils des Bundesverfassungsgerichts damals. Und ab dem Moment hätte eigentlich ein weit größerer Konsens gefunden werden müssen, politisch, wie wir diesen Weg beschreiten werden. Denn sollte jetzt beispielsweise bei der nächsten Bundestagswahl die CDU wieder die Regierung führen, haben wir jetzt ja schon angekündigt, dass wir einiges von dem wieder rückgängig machen, was die jetzige Regierung gemacht hat. Und wie du auch sagst, die Frage ist eben Schluss mit Ideologie. Wir erleben, also ich gebe jetzt mal eine ganz wilde Prognose ab, aber so wild ist die im Endeffekt gar nicht. Wir haben jetzt sehr viel Ideologie erlebt, wie wir möglichst kleinteilig im Mikromanagement diese Energiewende und eben den Pfad zur Klimaneutralität aufgrund des CO2-Ausstoßes begegnen oder begehen wollen. Und an der Stelle ist es, glaube ich, so, wir werden uns am Ende eh darauf einigen, dass es der CO2-Preis sein wird, weil am Ende haben wir es immer so gemacht, dass marktwirtschaftliche Instrumente dann gegriffen haben. Also so bekloppt es immer war, wann immer irgendwas Ideologisches, Kleinreguliertes versucht wurde, am Ende entschied es der Markt und man kam dann auch parteiübergreifend dahin. Und ich glaube, dieses ganze Kleinteilige war spätestens mit dem gleichen Greichen-Clan war es da irgendwie eh vorbei, dass sich das noch wieder erholen könnte. Und ja, nur jetzt springt halt keiner mehr über seinen ideologischen Schatten, weil, sind wir auch ehrlich, die Ampel wird an der Energiepolitik für die nächsten Jahrzehnte nichts mehr auf die Kette kriegen. Und deswegen wird das definitiv noch ein Wahlkampfthema. Und da sage ich nur voraus, werden wir halt auch wieder eine übelste Floskelschlacht erleben, wo aber die Konzepte wieder im Hintergrund stehen werden. Weil, wie gesagt, wilde These, am Ende eh jeder weiß, es wird ohne den Markt nicht gehen. Abschließende Runde, Zusammenfassung der Twitter-Woche für euch. Was nehmt ihr mit? Was ist ein Learning? Vielleicht auch die Frage, wo sind wir selber in diese Meta-Erregung gegangen? Wo haben wir auch Dinge vielleicht angeheizt oder falsch bewertet oder Dinge, die wir im Nachgang anders machen würden?
Ich würde alles genauso wieder machen, wenn du mich fragst. Da ist eine sehr komplexe Frage. Ich muss überlegen, wo wir jetzt irgendwie als Unionsbubble aktiv wurden. Da fällt mir jetzt ad hoc nicht so wirklich was ein. Wir haben eigentlich diese Woche nur reagiert, ja, auch was die Internetbefragung anging, die fehlgeschlagen ist, den Angriff, die Manipulation oder das Verbrenner aus oder die Angriffe auf von der Leyen. Wo haben wir denn irgendwo jetzt diese Woche was gesetzt? Ich kann mich nicht an irgendwas erinnern. Also insofern, ich würde alles genauso machen, wie ich es auch getan habe. Und ich bin gespannt auf die kommende Woche.
Vielleicht das nächste Mal vor eine Woche vor einer Wahl ein bisschen mehr inhaltlicher Wahlkampf. Also hätten wir vielleicht auch die Woche ein paar inhaltliche Pflöcke einschlagen können. Aber ansonsten haben wir die Woche doch ganz gut rumgekriegt.
Ich sehe es ähnlich. Ich glaube, diese Woche war extrem viel Reaktion, was schade ist. Es fehlt so an eigenen Themen. Ich finde, was toll lief, war das oder ist nach wie vor SPD einstellig. Ich finde das so lustig, was da produziert wird an Memes, an Songs. Also ich muss sagen, der Heavy Metal Track, der ist großartig, wer den noch nicht gehört hat. Ich habe den, glaube ich, im Auto 5-mal hintereinander mir angehört. Also insofern, da merkt man dann immer, wie viel Spaß Twitter auch macht. Ich hoffe, in den nächsten Tagen werden wir wieder mehr Klingbeilisierung sehen. Insofern.
Genau, Klingbeilisierung zum Abschluss. Ich glaube, es war Philipp Thürmer, der Bundesvorsitzende der Jusos, der auch für die europapolitische Debatte noch gesagt hat, dass wenn man uns, also die CDU, CSU oder die EVP wählen würde, dass man damit den Faschos an die Macht verhelfen würde. Vielleicht das nochmal zum Abschluss, um zu sagen, dass das natürlich reiner Schwachsinn war. Aber ein sehr gutes Beispiel für das, was eben Klingbeilisierung ist. Ich weise jetzt noch einmal darauf hin, dass wir uns morgen Abend schon wieder hören können, 20.15 Uhr zum Vorfall und zum Terroranschlag in Mannheim und dem Tod des Polizisten, gemeinsam mit Christian Beara. Und entsprechend seid ihr alle auch herzlich eingeladen, morgen 20.15 Uhr zum Unionsbubble Talk Fokus zu dem Thema, wo wir uns dann intensiv auch mit den Fragen nach der islamistischen Bedrohungslage, der Gefahr von Messerangriffen und der allgemeinen Sicherheitspolitik in Deutschland auseinandersetzen werden. Jetzt gibt es noch einmal die üblichen Hinweise. Diesen Space findet ihr morgen auch überall, wo es Podcasts gibt. Über ein Follow und eine Bewertung freuen wir uns sehr. Space und Podcasts sind ein Angebot der Mittepunkt-Debattenagentur auf X unter @mittepunkt zu finden. Über Feedback freuen wir uns auch unter ubt@mitte-punkt.de. Für jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit, bevor ich nun zur Verabschiedung noch einmal wie gewohnt das Wort ans Podium gebe. Dankeschön und einen schönen Abend.
Schönen Abend euch. Danke.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.